بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوكبت الله دمهان دبلتم الله زيغن هايل بمهات سشكايت أن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommt, wird noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Erst einmal entschuldige ich mich kurz für die Verspätung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für die Geduld, die ihr aufweist und für eure Anwesenheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus der Sitzung hervorgehen mit mehr Wissen, als wir hineingegangen sind. Denn er ist derjenige, der das imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum bitten können. Liebe Geschwister, heute möchte ich über Musa alayhi salatu wassalam sprechen. Das Motto ist ja das Erbe der Propheten alayhi salam. Und wenn wir die Geschichte von Musa alayhi salatu wassalam betrachten im Koran, da finden wir, dass sie in zahlreichen Suren des Koran vorkommt. Und sie kommt aus verschiedenen, es werden verschiedene Begebenheiten von der Zeit von Moses alayhi salam betrachtet. Alayhi salam, für die Geschwister, die kein Arabisch sprechen, bedeutet Friede sei mit ihm. Und die Geschichte von Musa alayhi salatu wassalam wird nicht umsonst im Koran mehrmals erwähnt. Und die Geschichte ist so groß und so umfangreich und so lehrreich, dass man nicht innerhalb von einer Stunde über die gesamte Geschichte sprechen kann. Deswegen möchte ich über eine bestimmte Stelle aus dem Koran sprechen und bei dieser Stelle über einen wesentlichen Aspekt aus der Geschichte. Und deswegen lautet der Titel der Tawhid in der Geschichte von Musa alayhi salatu wassalam. Und darauf, wenn wir diese Geschichte jetzt zusammen durchgehen, ein kleiner Tipp für diejenigen, die einen Koran dabei haben, sollten ihn in ihrer eigenen Sprache vielleicht lieber aufschlagen. Das hat einen großen Vorteil. Wie viele Leute haben einen eigenen Mushaf dabei? In ihrer eigenen Sprache, egal welche Sprache das ist. Die sollen ihre Hand kurz hoch machen. Okay, sind ein paar. Also wenn ihr das, brauchen wir nicht deswegen kurz unterbrechen, den Vortrag, aber wenn diese Leute ihren eigenen Mushaf haben, ist besser, weil ich werde einige Ayat aus dem Koran vorlesen, und damit man das mitverfolgen kann, ist es einfacher. Weil ich glaube nicht, dass das Bild sehr, sehr deutlich ist an der Leinwand, aber da werden die Ayat inshallah auch angezeigt werden. Auf der nächsten Folie sehen wir die verschiedenen Aspekte, fünf Aspekte ungefähr, auf die wir näher eingehen möchten. Es geht um Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, die 28. Surah des Koran, in der zu Beginn der Surah Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichte von Moses alayhi salam sehr ausführlich erzählt. Und das Motto lautet: Tawhid ist keine Theorie, ist nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. Wir möchten uns anschauen, was ist der Sinn der Entsendung von Musa alayhi salatu wassalam gewesen. Manchmal sage ich Moses, manchmal sage ich Musa, es ist eine und dieselbe Person. Und wie hat Allah subhanahu wa ta'ala diese, ich möchte nicht, dass fotografiert wird, barakallahu fika. Zakallah khair. Nicht, barakallah khair, gar nicht, zakallah khair. Wie hat Allah subhanahu wa ta'ala die Entsendung von Musa alayhi salam vorbereitet? Dann die Festigung des Tawhid im Herzen von Musa alayhi salatu wassalam. Dann der Pharaon, der Pharao, hat sehr gut verstanden, was Moses von ihm verlangt hat, auch wenn Moses das nicht so ausgedrückt hat, wie wir das vielleicht heutzutage ausdrücken würden. Und dann das Allerwichtigste, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichte von Musa alayhi salam im Koran erwähnt? Und warum hat er sie erwähnt, ausgerechnet in Surat Al-Qasas? Was ist vorher und was ist nachher? Sozusagen die Geschichte von Musa einordnen in das Gesamtgeschehen. Denn sehr oft passiert es, liebe Geschwister, dass wir den Koran lesen und da kommt eine Geschichte, entweder von Ad oder Thamud oder andere Völker, die es vorher gegeben hat. Und wir wissen manchmal nicht, warum hat Allah jetzt ausgerechnet diese Geschichte an dieser Stelle erwähnt? Welcher Sinn steckt dahinter? Was ist die Weisheit? Ist es einfach nur eine Abwechslung, mal hier, mal da? Ist es einfach nur ein Geschichtsbuch? Sicherlich nicht, liebe Geschwister. Und die einfachste Methode oder die einfachsten Methoden, wie man herausfinden kann, warum Allah subhanahu wa ta'ala hier das erwähnt hat Und warum er es genau an dieser Stelle erwähnt hat und genau in diesem Zusammenhang sind zwei Methoden mindestens, und das, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber der eine ist, dass man Tafsir liest, das heißt Bücher über die Erläuterung des Koran, und das zweite, das gehört irgendwie auch zusammen, ist, dass man verinnerlicht, dass man nachdenkt, dass man überlegt, denn das zeichnen die Gelehrten des Tafsir aus, dass sie viel nachgedacht haben über die Ayat des Koran und uns deswegen mehr sagen können, als wir sagen können, weil unser einer sehr oft den Koran einfach liest, ohne viel darüber nachzudenken. Also wir kümmern uns des Öfteren mehr um das Auswendiglernen oder mehr um das Rezitieren, das heißt, wie wir die Buchstaben des Koran aussprechen. Darüber kümmern wir uns, liebe Geschwister, öfter mehr als um die Bedeutung der Ayat. Und das ist doch der eigentliche Sinn, warum Allah subhanahu wa ta'ala den Koran herabgesandt hat. Das ist ein bisschen sehr leise. Bismillah, so hört man. In der nächsten Folie wollen wir jetzt das erste, also denkt nicht, dass das hier ein unglaublich langer Vortrag wird, inshallah, aber das ist der erste Unterkapitel. Und zwar der Sinn der Entsendung von Musa und wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Entsendung vorbereitet hat. Um diese Frage zu beantworten, die beste Art und Weise, wie man eine Frage beantworten kann, wenn sie in der Religion gestellt wird, ist, dass man einen Textbeweis aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam parat hat. Und wenn wir den Koran alhamdulillah haben, Allah uns dadurch begünstigt hat, wollen wir Allahs Worte uns anhören, um zu sehen, was der Sinn der Entsendung von Musa alaihi salatu wasallam ist. Surat al-Qasas, wie gesagt, ist die 28. Sura, und ich werde jetzt die Ayat auf Deutsch natürlich, also in deutschen Übersetzung vortragen, weil das würde ein bisschen zu lange Zeit nehmen, wenn wir auch noch die arabische Ayat dazu uns anhören würden. Allah sagte in der Übersetzung Ta Sin Mim. Kann man sehr deutlich nicht, kann man deutlich erkennen? Also wie weit erkennt man dahinter überhaupt die Ayat? Bis dahin sind sie ungefähr drei. Kann ich machen, ja? Kann ich machen. Also, der ersten Ayah, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ta, Sin, Mim. Damit wir nicht den Vortrag zu sehr in die Länge zerren, erkläre ich auch gleich immer so kleine Wörtchen dazu, was damit den Ayat gemeint ist, damit wir verstehen, was Allah uns hier mitteilt. Ta, Sin, Mim, liebe Geschwister, wird auch im Deutschen nicht übersetzt. Warum? Weil das sind drei Buchstaben des Arabischen. Und wie die Gelehrten sagen, Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, was er mit diesen Buchstaben gemeint hat. Wir wissen aber, es gibt Weisheit, warum Allah subhanahu wa ta'ala diese Buchstaben erwähnt hat. Und zu den Weisheiten gehört zweifellos, dass Allah subhanahu wa ta'ala er hat sehr oft, nachdem er diese Buchstaben am Anfang der Suren erwähnt hat, das Spiel Ta, Sin, Mim, wie in diesem Fall, oder Alif, Lam, Mim, oder Nun, oder Qaf, oder Sad, oder wie auch immer, sehr oft hat er danach das Buch erwähnt. Das Buch Allahs, den Koran, erwähnt. Als wollte er uns damit sagen, und das ist eine Weisheit, die Gelehrten des Tafsir erwähnen, als wollte er uns damit sagen, dass dieser Koran, auch wenn er nur aus den Buchstaben besteht, die ihr auch kennt, die Buchstaben des arabischen Alphabets. Dieser Koran hat keine neuen Buchstaben hinzugefügt. Der besteht aus den gleichen Buchstaben, den gleichen Worten, die ihr Araber verwendet, während ihr Arabisch spricht. Trotzdem werdet ihr nicht imstande sein, ein gleiches Buch wie den Koran hervorzubringen. Selbst wenn ihr euch zusammen versammeln würdet und die einen den anderen helfen würden, ihr würdet es nicht schaffen, ein Buch wie den Koran hervorzubringen. Obwohl es auch besteht aus Ta, aus Sin, aus Mim, aus Alif, aus Lam, aus Sad, aus Qaf, aus Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Die ganzen Buchstaben, die Allah erwähnt hat, 14 Stück am Anfang der Suren, all diese Buchstaben, wir sprechen Arabisch, verwenden die gleichen Buchstaben. Trotzdem sind wir nicht imstande, ein Buch hervorzubringen, wie das Buch des Herrn der Welten, subhanahu wa ta'ala. Eine zweite Weisheit, die Ulama erwähnt haben, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ist, dass sie gesagt haben, damals die Leute, die haben natürlich Unruhe gestiftet. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er den Leuten den Koran vorgetragen hat,
dann haben sie nicht immer ihm zugehört. Und manche von ihnen haben sogar nicht nur, dass sie nicht zugehört haben, sondern sie haben auch dafür gesorgt, dass andere ihnen nicht zuhören. Und sie haben ihre Stimme erhoben. Und sie haben zu den Leuten gesagt, hört dem Mann da nicht zu, der ist verrückt. Der ist ein Spinner, der ist ein Zauberer, der ist besessen. Oder was auch immer sie gesagt haben. Und wenn du jetzt aber irgendwas hörst, was du vorher noch nie in deinem Leben gehört hast, egal wie sehr du diese Sache nicht hören möchtest, deine Neugier übertrifft alles. Deine Neugier übertrifft alles. Du möchtest unbedingt wissen, auch wenn es nicht dein Glaube ist, du möchtest wissen, was glaubt er, was erzählt er. Weil er erzählt etwas, was die Menschen vorher teilweise noch nie in dieser Art gehört haben. Allah sagte im zweiten Vers, dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wenn Allah sagt, das ist ein deutliches Buch, dann fragen wir uns jetzt in diesem Fall, was will er uns mit diesem Buch verdeutlichen? Und er sagt im dritten Vers, wir verlesen dir von der Kunde über Moses und den Pharao der Wahrheit entsprechend für Leute, die glauben. Also, nicht nur einfach zu weglesen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dieser Koran ist ein deutliches Buch. Deutlich für was? Deutlich für das, was er den Menschen mitteilen möchte. Und wie macht er es? Indem er uns ein Beispiel bringt aus der Geschichte der früheren Menschen. Und aus der Geschichte der früheren Menschen werden wir nämlich erkennen, nicht nur, was Allah subhanahu wa ta'ala von den Menschen verlangt, sondern wie er auch subhanahu wa ta'ala mit den Menschen umgehen wird, die dem Beispiel der Gläubigen vorher folgen, und wie er mit den Menschen umgehen wird, die dem Beispiel der Menschen folgen, die die Botschaft abgelehnt haben. Und das beste Beispiel ist, indem du einen Gottesgesandten nimmst, Musa a.s., und das Gegenteil davon, jemanden, der die Überheblichkeit in Person ist. Und zwar Fir'aun. Allah sagte, dass er diese Geschichte uns erzählt für Leute, die glauben. Warum für Leute, die glauben? Weil die Leute, die glauben, beziehungsweise die glauben wollen, beziehungsweise die bereit sind, den Glauben zu akzeptieren, den Iman zu akzeptieren, sie sind diejenigen, die von solchen Geschichten profitieren. Aber derjenige Mensch, der sagt, nein, mit dem sitze ich nicht zusammen und von dem höre ich mir nichts an und ich bin auf jeden Fall richtig und er ist sowieso falsch und ich mache mir meine Ohren zu und ich will nicht einmal wissen, was er sagt, dann natürlich, solch eine Person, sie ist überzeugt von sich selbst und es kann sein, sie wird die Wahrheit niemals erfahren. Allah sagte im vierten Vers, gewiss, Fir'aun, der Pharao, zeigte sich überheblich im Land und machte seine Bewohner zu Lagern, von denen er einen Teil unterdrückte, indem er ihre Söhne abschlachtete und nur ihre Frauen am Leben ließ. Gewiss, er gehörte zu den Unheilstiftern. Fir'aun zeigte sich überheblich. Das Überheblichste, was der Pharao von sich gelassen hat überhaupt, war sein Anspruch auf Göttlichkeit. Auf Arabisch Uluhiyya. Er hat zu seinen Leuten sogar gesagt, ich bin euer höchster Herr. Ich bin, sagt er, euer höchster Herr. Und die Überheblichkeit, die sich im Pharao gezeigt hat, war, dass er, als er Musa a.s. hat hören, hat er die Botschaft abgelehnt. Obwohl jeder Mensch erschaffen worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala, gemäß der Fitra, jeder Mensch wurde von Allah so erschaffen, dass wenn er vom Islam erfährt, er kann die Botschaft akzeptieren und annehmen. Im Gegensatz zu anderen Glaubensvorstellungen. Zum Beispiel, der Mensch natürlicherweise kann nicht akzeptieren, dass ein Wesen Gott ist, ewig ist und gleichzeitig sterblich. Man kann nicht akzeptieren, dass eine Person der Größte ist, gleichzeitig ein Mensch ist. Man kann nicht akzeptieren, dass eine Person allmächtig ist und gleichzeitig getötet wird. Ja? Es gibt verschiedene, diese Sachen kann man nicht zusammen in einer Person glauben, in einem Wesen glauben. Aber der Islam, alhamdulillah, was der Islam lehrt, an Gott, an Glaube an den Tawhid, an Glaube an die Einheit Allahs, ist ein Glaube, der jeder Mensch von Natur aus sozusagen akzeptieren kann. Pharaon zeigte sich überheblich. Er machte seine Bewohner zu Lagern, das heißt zu verschiedenen Gruppen, Spaltung, es gab keine Einheit, von denen er einen Teil unterdrückte, das waren die Kinder Israels, Banu Israel, indem er ihre Söhne abschlachtete, weil man sagt, wie es im Tafsir heißt, man hat dem Pharao gesagt, sei vorsichtig. Wir haben erfahren, dass bald ein Junge geboren wird unter den Kindern Israels. Und dieser Junge, er wird der Grund dafür sein, dass dein Reich zugrunde gehen wird. Dann hat er gesagt, okay, dann machen wir es ganz einfach. Wir töten alle neugeborenen Jungs von den Kindern Israels. Dann hat seine Schar außenrum ihm gesagt, das kannst du doch nicht machen. Wenn du das machst, haben wir keine Sklaven mehr. Also er hat das nicht etwa aus Menschlichkeit gesagt, sondern eben aus eigenem Nutzen. Dann hat er gesagt, kein Problem, dann machen wir es eben so, jedes zweite Jahr töten wir die Jungs. Und jedes zweite Jahr wiederum lassen wir sie leben. Harun hatte das Glück gehabt, dass er in einem Jahr geboren wurde, die Jungs nicht getötet wurden. Aber Musa hatte von Allah bestimmt worden, dass er in einem Jahr geboren wird, wo der Pharao seine Leute geschickt hat, um die Jungs zu töten. All dies nicht vergessen. Wir sind immer noch dabei zu fragen, der Sinn der Entsendung von Musa. Warum wurde Musa a.s. zum Pharaon gesandt? Wie wir sehen können, liebe Geschwister, gibt es viele Gründe, warum Musa a.s. zum Pharaon gesandt worden ist. Nicht nur einer. Allah sagte, indem er ihre Söhne abschlachtete und ihre Frauen am Leben ließ. Jetzt könnte man denken, die Frauen am Leben ließ, ist doch eine tolle Sache. Er hat sie gerettet oder hat sie verschont. Nee, das geht darum, dass eine zusätzliche Erniedrigung ist für sie, erstens, weil sie sehen, wie ihre Männer draufgehen, und zweitens, weil sie versklavt werden, natürlich. Und er brauchte sie, er wollte sie. Gewiss, er gehörte zu den Unheilstiftern. Durch was? Durch seinen Kufr, durch seine Ablehnung des Iman, durch seine Ablehnung des Islam und dadurch, dass er die Menschen getötet hat zu Unrecht. Allah sagt im 5. Vers, Wir aber wollten denjenigen, die im Land unterdrückt wurden, eine Wohltat erweisen. In welchem Land? In Ägypten. Und sie zu Vorbildern machen und sie zu Erben machen. Vorbilder im islamischen Sinne ist man, wenn man gläubig ist, wenn man Iman hat und man gute Taten vorauslebt, gute Taten vormacht, sodass andere Menschen sie nachmachen. Allah sagte, und sie zu Erben machen. Allah wollte die Kinder Israels zu Erben machen. Das sind alles Gründe, liebe Geschwister, warum Musa a.s. zu den Kindern Israels geschickt wird. Sie werden zu Erben gemacht von was? Von diesem Königreich des Pharao. Denn Pharaon selbst hat sein Reich in Ägypten als ein Königreich genannt. Mulk. In der 6. Aya sagte Allah weiterhin, dass er ihnen eine feste Stellung im Land verleihen will und Pharaon, Haman und deren Herrscharen durch sie das erfahren lassen, wovor sie sich immer vorzusehen suchten. Pharaon, Haman ist sein Minister, genauso ein Unheilstifter wie Pharaon selbst. Und Allah will sie das erfahren lassen, wovor sie sich immer vorzusehen suchten. Was heißt das? Das heißt, sie hatten Angst gehabt vor einer Sache, und zwar vor Musa alles. Weil dieser Junge natürlich, der geboren werden würde, dass man ihm vorausgesagt hat, den Frauen, hat ihm gesagt, er wird ein Junge geboren werden, und durch ihn wird dein Reich zugrunde gehen. Das war der Musa, alayhi salatu wassalam. Und das war es, wovor sie sich immer vorzusehen suchen. Das heißt, davor haben sie sich immer versucht zu schützen, indem sie die Jungs immer getötet haben, walayhi billah. Allah sagt im 7. Vers, und wir gaben der Mutter Musas ein, stille ihn. Und wenn du um ihn fürchtest, dann setze ihn in das Wasser und fürchte dich nicht und sei nicht traurig. Wir werden ihn dir zurückbringen und ihn zu einem der Gesandten machen. Allah hat der Mutter von Musa eingegeben. Diese Eingebung, nicht, dass man denkt, dass es eine Form von Wahi ist, in dem Sinne, wie wir es normalerweise verstehen, auch wenn es im Arabischen als Wahi bezeichnet wird, aber es gibt im Arabischen oder im Islam gibt es verschiedene Formen von Wahi. Wahi ist das, was man im Deutschen übersetzt, normalerweise Offenbarung. Und im Arabischen hat man damit ein Problem, im Deutschen nicht. Im Arabischen unter Wahi versteht man normalerweise das, was einem Propheten eingegeben wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Direkt oder über Jibril alayhi salatu wassalam. Im Deutschen können wir das umgehen, indem wir es einfach anders übersetzen, wie es hier eben übersetzt worden ist. Und wir gaben der Mutter Musas ein. Wie hat Allah das Mutter eingegeben? Entweder durch einen Traum oder durch eine Idee. Sie hat die Idee bekommen. Ja? Und es ist sehr wahrscheinlich zu sagen, dass es durch einen Traum gewesen ist. Weil, ich meine, wie wir im Laufe der Geschichte jetzt gleich sehen werden, die Mutter von Musa a.s. hat etwas gemacht mit Musa, mit ihrem eigenen Kind, was auf diese Idee kommt man normalerweise nicht. Auf diese Idee kommt man normalerweise nicht. Stille ihn. Und wenn du um ihn fürchtest, dass sie zu dir kommen und das Kind nehmen also, um es zu töten, dann setze ihn in das Wasser aus. Das Wasser ist der Nil, der Fluss Nil. Und fürchte dich nicht, das heißt, fürchte dich nicht, dass er ertrinken könnte, wenn du ihn im Fluss, in dieser Kiste ausgesetzt hast auf dem Fluss. Und sei nicht traurig, dass du dich also von deinem Sohn trennst. Aber ansonsten würde der Pharaon ihn töten. Und in dieser Geschichte, liebe Geschwister, ziehen wir eine ganz wichtige Lehre. Und die Lehre lautet, es kann sein, dass du etwas nicht magst, aber es ist viel besser für dich. Und es kann sein, dass du eine Sache magst, aber sie ist sehr schlecht für dich. Die Mutter von Musa a.s., eine Mutter wird doch niemals ihre Säugling in eine Kiste tun und auf dem Fluss auslassen, in der Hoffnung, dass irgendjemand dieses Kind nehmen wird. Und wie hätte sie damit rechnen können, dass dieses Kind nachher sogar von Pharaon selbst aufgenommen wird in sein Zuhause? Aber diese Mutter, sie hat Gott vertraut. Sie hat Gott vertraut und sie wusste, wenn sie Gott vertraut, wird das Ende gut sein. Auch wenn es am Anfang bitter ist und ihr überhaupt nicht passt, dass sie sich von ihrem eigenen Sohn trennt, aber das Ende ist viel besser. Und das Ende war auch tatsächlich viel besser. Und das ist eine von vielen Lehren, liebe Geschwister, die wir ziehen können. Denn nicht immer das, was du denkst, ist am besten, ist tatsächlich für dich am besten. Wie viele Krankheiten haben dazu geführt, dass Menschen zum richtigen Weg zurückgeführt haben? Weil sie aufgewacht sind und weil sie dadurch angefangen haben, erstmal darüber nachzudenken, dass ihr Leben auch irgendwann mal zu Ende sein wird. Und insofern war diese Krankheit, die eine Person gehabt hat, besser für sie, als wenn sie nicht gehabt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist allweise. Allah sagte, wir werden ihn zu dir zurückbringen und ihn zu einem der Gesandten machen. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Wallahu a'lam, also als eine zusätzliche Bekräftigung meine ich, dass es wahrscheinlich eher sowas war wie ein Traum, den sie gehabt hat, ein wahrer Traum, weil wie hätte sie denn wissen können, dass Allah sie, das Kind zu ihr wieder zurückbringt? Und das ist Gottvertrauen. Tawakkul, liebe Geschwister, Gottvertrauen bedeutet nicht, dass man nichts tut und dann erwartet, dass Allah für einen etwas tut. Sondern Gottvertrauen bedeutet, dass man das tut, was Allah von einem verlangt hat und dann darauf sich verlässt, dass Allah einem das geben wird, was er versprochen hat. Das ist Gottvertrauen. Und deswegen ist es ein Zeichen von Iman, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gelehrt hat, dass eine Person Sadaqa gibt, dass eine Person spendet. Weil du kannst nicht, mit unseren Vorstellungen erklären, wie eine Person etwas spendet und dann soll diese Person, nachdem sie ihr Leben zu Ende gelebt hat, gestorben ist, zerfallen ist, aufersteht, an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre sind, Danach, wenn sie ins Paradies gekommen ist, wird sie belohnt für diesen einen Euro, den sie hergegeben hat, für wie viele tausend Jahre. Diese Sache, wer das macht und davon überzeugt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nach zigtausend Jahren belohnen wird, das ist eine Person, die Allah vertraut. Allah sagt im 8. Vers, da lasen ihn die Angehörigen Pharaons auf, seine Leute, aufgelesen, also sie haben ihn genommen vom Fluss, damit er ihnen zum Feind und Grund zum Kummer wird oder werde. Das heißt also, dass natürlich gemeint ist, sie haben das Kind genommen, nicht sie haben das genommen, weil sie wollten, dass dieses Kind ein Feind wird. Nein, gemeint ist durch Allahs Bestimmung. Allah hat bestimmt, dass sie dieses Kind aufnehmen werden, zu sich in ihrer Familie, in seinen Hof aufnehmen werden und auferziehen werden, dieses Kind, damit eines Tages später Allah zeigt, O Pharaon, guck mal, du wolltest dich beschützen vor diesen Jungen. Und du hast angeordnet, dass die Jungs alle zwei Jahre geschlachtet werden. Und ich habe dafür gesorgt, dass dieses Kind sogar von dir selbst auferzogen wird. Von dir selbst erzogen wird, in deinem eigenen Zuhause. Und so habe ich dir gezeigt, dass du dich vor mir nicht schützen kannst. Allah sagte, gewiss, Pharaon, Haman und deren Herrscharen, das heißt deren Leute, sie pflegten verfehlt zu handeln. Und deswegen wurden sie nachher von ihren eigenen Händen bestraft, indem sie ihn selbst aufgezogen haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, die Frau von Pharaon, sie sagte, er wird für mich und dich ein Grund zur Freude sein, tötet ihn nicht. Vielleicht nutzt er uns oder wir werden ihn als Kind an oder wir nehmen ihn als Kind an. Allah sagte, dabei merkten sie nicht, was sie taten. Das heißt, sie haben ihr gehorcht. Sie haben auf die Frau gehört und ihr wisst, dass die Frau von Pharaon, sie war eine gläubige Frau und sie hat an die Botschaft von Musa a.s. geglaubt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in Surat al-Tahrim sogar die Geschichte von oder hat in Surat al-Tahrim sogar die Frau von Pharaon erwähnt und sie ehrenhaft gelobt. Allah sagt im 10. Vers, und das Herz der Mutter Musas wurde leer. Das heißt also, sie hat an nichts mehr gedacht, außer an ihr eigenes Kind. Beinahe hätte sie ihn fürwahr offen bekannt gegeben, wenn wir nicht ihr Herz gestärkt hätten, damit sie zu den Gläubigen gehöre. Diese Situation hält kein Mensch aus normalerweise. Dass man sein eigenes Kind hergibt und man sieht sogar, dass es aufgenommen wird vom größten Tyrann. Und sie hat sich Sorgen gemacht. Sie wollte sagen, das ist mein Kind. Und sie sagte sogar zu ihrer Tochter, und das ist die Schwester von Musa a.s. gewesen, wie es heißt im 11. Vers, folge seiner Spur. Das heißt, geh ihm nach und guck bitte, wie es ihm geht. Sie hat sich Sorgen gemacht um ihren eigenen Sohn. Sie beobachtete ihn von fern, ohne dass sie merkten. Die Schwester von Musa. Ohne dass die Leute merkten, aber zwischen zwei Klammern, Allah subhanahu wa ta'ala, er merkte es. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat alles beobachtet von oben. Und er erzählt dir, O Muhammad, die Geschichte in Wahrheit, Wort für Wort, in Details, obwohl, und er hat sogar gesehen, subhanahu wa ta'ala, wie die Schwester von Musa hinterher ist, um ihn zu beobachten, was mit ihm passiert. Die Leute von Pharao, die daneben waren, haben es nicht gemerkt, aber Allah subhanahu wa ta'ala von oben hat es gemerkt. Nun hatten wir ihm zuvor die Ammenbrüste verwehrt. Jedes Mal, wenn das Kind, jedes Mal, wenn Musa als Säugling einer Mutter, einer Milchmutter gegeben worden ist, damit sie das Kind stillt, hat das Kind es abgelehnt, subhanallah. Und das auch gehört zum Plan Allahs. Da sagte sie, das heißt die Schwester von Musa, soll ich euch auf Hausleute hinweisen, die ihn für euch betreuen und ihm aufrichtig zugetan sein würden? Möchtet ihr, dass ich euch sage, wer dieses Kind stillen könnte? Und die werden auch wirklich gut auf ihn aufpassen? Und Allah sagte, so brachten wir ihn zu seiner Mutter zurück. Subhanallah. So brachten wir ihn zu seiner Mutter zurück, damit sie frohen Mutes und nicht mehr traurig sei. Und damit sie wissen sollte, dass Allahs Versprechen wahr ist. Allah hatte doch versprochen. Allah hat versprochen, dass er dieses Kind wieder zurückbringen wird. Und hat er auch gemacht. Und diese Geschichte, damit ihr euch vorstellt, wenn die Mutter von Musa a.s. das Kind in den Fluss gelegt hat, dann das Kind kommt dann irgendwann bei Pharaons Leuten vorbei, sie lesen das Kind auf und das Kind schreit vor Hunger und sie geben das Kind jetzt zu trinken oder wollen das Kind zu trinken geben und das lehnt es ab. Wie viele Stunden sind vergangen? Also vielleicht nicht mal ein, zwei Tage und schon hat Allah dafür gesorgt. Denn wie lange wird das Säugling denn aushalten ohne Muttermilch? Und schon hat Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt, dass das Kind innerhalb von wenigen Stunden wieder zurück zur Mutter von Musa a.s. kehrt. Das ist ein unglaublicher Plan von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das ist der Lohn für das Gottvertrauen. Das ist der Lohn für den Tawakkul, den Musas Mutter an den Tag gebracht hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Und das Ende war gut, auch wenn es zu Beginn nicht so aussah. Allah sagte deswegen am Ende dieses Verses, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Die meisten Menschen wissen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala Weisheiten hat hinter jeder Entscheidung. Hinter jeder Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, gibt es nicht nur eine Weisheit, sondern viele Weisheiten. Und ihr seht auch wieder in diesem Fall, warum hat Allah dieses Kind wieder zurückgebracht zu seiner Mutter? Erstens, damit sie frohen Mutes ist. Zweitens, damit sie nicht traurig ist. Drittens, damit sie weiß, dass Allahs Versprechen richtig ist und wahr war. Und viertens, damit wir lernen und davon profitieren. Und Allahs Vorgehensweise ändert sich nicht. Allahs Vorgehensweise mit seinen gläubigen Menschen ist damals so wie heute. In der nächsten Folie, Barakallahu fiek, kam schon ein paar Mal vor, ne? Jazakallah, Alhamdulillah, ist unser Bruder, der mitdenkt. Alhamdulillah. Wir lernen jetzt, das Unterkapitel war der Sinn der Entsendung von Musa. Warum wurde Musa geschickt? Allah sendet Musa zu einem, der die Grenzen eines Geschöpfes überschritten hat. Die Grenzen, das ist die Grenze Allahs und der Mann ist drüber. Und das nennt man auf Arabisch Tara. Das nennt man auf Arabisch Tara. Der hat seine Grenzen überschritten. Und der hat sie sogar stark überschritten. Weil er sich versucht hat zu stellen auf die Stufe Allahs subhanahu wa ta'ala. Pharaon sagte, O ihr führende Schar, keinen Gott, keinen anderen Gott weiß ich für euch als mich selbst. Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Das ist der Anspruch auf Göttlichkeit. In der anderen Aya sagt er, in dem danach, ana rabbukum al-a'la. Ich bin euer höchster Herr. Und ihr wisst, weil ihr kennt euren Tawhid, das ist nicht das Gleiche. Der Anspruch auf Göttlichkeit ist eine Sache. Aber der Anspruch auf Herrschaft, auf Herrsein, das ist nochmal was ganz anderes. Das eine steht zwar im direkten Zusammenhang mit dem anderen, aber Pharaon hat beides versucht einzukassieren und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn dadurch erniedrigt, so wie er keinen anderen Menschen erniedrigt hat. Jetzt wissen wir, gucken wir in die zweite, nächste Folie, Barakallahu fiek, jetzt wissen wir, warum Allah subhanahu wa ta'ala und Musa, warum es dringend war, dass Pharaon aufgeweckt wird. Und natürlich, liebe Geschwister, ich will euch sagen, das ist auch nur, das sind alles so verschiedene, wie sagt man so, verschiedene Themen angeschnitten, über die man lange sprechen kann. Yani, der Pharaon, so ein Tyrann, so ein Massenmörder, es gibt heutzutage Menschen, die noch mehr getöten, aber so ein Massenmörder, und trotzdem, Allah war sich, weiß nicht, wie man das ausdrücken, am besten ausdrücken kann, aber Allah subhanahu wa ta'ala, trotzdem hat, war so barmherzig, dass er einen Menschen geschickt hat zu diesem Menschen. Und darin lernen oder daraus lernen wir, daraus ziehen wir Lehren, wie zum Beispiel, wenn du deinen Bruder siehst, dass er irgendetwas falsch macht, dann gib ihm einen Ratschlag und sei dir nicht selbst zu schade, mit ihm zu reden und ihm zu verzeihen oder zu ihm zu gehen und es ihm klar zu machen. Weil dein Bruder, egal was er macht, egal was er macht, er wird nicht die Stufe von Pharaon erreichen. Und solange dein Bruder ist, kann er niemals so schlimm gewesen sein für Pharaon, dass er Anspruch auf Göttlichkeit erhebt. Und insofern, liebe Geschwister, gibt es in dieser Geschichte viele Lehren. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Iman in Musas Herz erstmal gestärkt. Allah hat Musa nicht einfach so geschickt zum Pharaon, jetzt geh mal hin und sag ihm diesen Satz. Sag ihm, fürchte Allah oder... Nein, nein, nicht einfach so direkt. Sondern zuerst einmal hat Allah subhanahu wa ta'ala Musa auf seine Allmacht hingewiesen. Allah hat erstmal Musa gezeigt, zu was er alles imstande ist. Damit er sieht, auch wenn Musa nicht glaubt, dass Pharaon Gott ist und dass Pharaon irgendwie was Großes, Weltbewegendes machen kann. Aber trotzdem, damit der leiseste Zweifel auch vom Herzen beseitigt wird oder damit das Herz geschützt wird vor jeglichen Zweifeln, hat Allah erstmal ihm ein paar Sachen gezeigt. Allah sagte im 30. Vers, als er dort ankam, gemeint ist, liebe Geschwister, Musa ist mit seiner Familie, nachdem er in Madian gewesen ist, hat er in der Wüste ein Feuer wahrgenommen. Und er sagte zu seiner Familie, also ich werde dorthin gehen, vielleicht finde ich irgendwas, womit ich mich wärmen, wir uns wärmen können. Als er dort ankam bei diesem Feuer, wurde ihm vom rechten Ufer des Tales am gesegneten Fleck Land aus dem Baum zugerufen, O Musa, gewiss, ich bin Allah, der Herr der Weltenbewohner. Allah subhanahu wa ta'ala selbst, Jalla wa ala, hat Musa direkt angesprochen und gerufen. Und das ist eine Vorzüglichkeit, ein Geschenk Allahs an Musa, das das größte Geschenk ist überhaupt, was man sich vorstellen kann. Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit ihm direkt. Wir kennen, Allahu a'lam, genau zwei Personen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala direkt gesprochen. Eine ist Musa, eine ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Von allen Menschen wissen wir es nur von diesen beiden. Insofern ist es eine Auswahl der Auswahl. Allah hat sie auserwählt von allen Menschen, von den Rechtschaffenen. Dann hat Allah sie auserwählt von den Propheten. Dann hat Allah sie auserwählt von den Gesandten. Dann hat Allah sie auserwählt von den fünf standhaften Gesandten. Besonders standhaften Gesandten. In dieser Ayah möchte ich euer Augenmerk lenken auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Er sagte, ich bin Allah, der Herr der Weltenbewohner. Diesen Anspruch, liebe Geschwister, den hat niemand bisher gemacht. Kein Mensch hat Anspruch erhoben, Herr der Welten zu sein, außer Allah subhanahu wa ta'ala und er ist Allah. Ich will damit sagen, er ist kein Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, ich bin Rabbul Alamin, der Herr der Welt. Der Pharaon hat zwar auch Anspruch erhoben, der Herr zu sein, aber wer ist der Herr von was? Er hat gesagt, Alaysa li mulku Misra. Gehört mir nicht das Reich von Ägypten? Und er dachte, das wäre was Riesengroßes. Hätte er in der heutigen Zeit gelebt und wüsste er, wie klein unsere Erde ist im Vergleich zu den anderen Planeten, im Vergleich zur Sonne und die Sonne im Vergleich zu anderen Sonnen, er hätte, deswegen sieht man Wissen zu haben, nutzt einen und Wissen kann zu Iman führen. Ja? Weil dann hätte er eingesehen durch Wissen, das was er gesagt hat, ist eigentlich lächerlich. Allah sagte im 31. Vers, und wirf deinen Stock hin, doch als er sah, dass er sich hin und her bewegte, als wäre er eine flinke Schlange, kehrte er den Rücken und wandte sich nicht mehr um. Schnurstracks weg, er floh weg von dieser Schlange. Und Allah rief ihm noch einmal zu und sagte, O Musa, komm her und fürchte dich nicht, denn du sollst zu denjenigen gehören, die in Sicherheit sind. Das war das erste Wunder. Und das zweite Mu'jiza. Und stecke die Hand in deinen Brustschlitz, so kommt sie weiß, jedoch nicht von übel befallen heraus. Ja? Im Gegensatz zu deiner natürlichen Hautfarbe, ist sie plötzlich, nachdem sie nur reingetan und rausmacht, leuchtend weiß. Und also leuchtend weiß und glänzend. Und zieh deinen Arm an dich gegen den Schreck. Dies sind zwei Beweise von deinem Herrn, gerichtet an Pharaon und seine führende Schar. Und diese zwei Beweise, wie gesagt, der Stock und das mit der Hand, sind zwei Beweise. Was ist ein Beweis? Eine Aya. Ein Beweis, liebe Geschwister, ist alles, was die Wahrheit, oder Bayyina auf Arabisch, ist alles, was die Wahrheit verdeutlicht. Das ist ein Beweis, etwas, was zur Wahrheit zeigt. Dann sagt Allah, gewiss, sie sind ein Volk von Frevlern. Frevler, auf Arabisch, auf Arabisch bedeutet Fasaqa oder Fasiq ist der Frevler. Fasaqa ist das Verb. Gemeint ist, liebe Geschwister, jede Person, wenn du dich vorstellst, das ist ein Kreis, in dem du dich bewegen darfst. Solange du dich hier drin bewegst, gehorchst du Allah subhanahu wa ta'ala. Sobald du aus dem Kreis rausgehst, bist du aus diesem Kreis der Gehorsamkeit draußen. Und Fasaqa bedeutet rausgehen. Fasaqa heißt, er ist also rausgesprungen. Gemeint ist, aus diesem Kreis des Iman, der Gehorsamkeit, ist er raus. Und das kann sein, dass er sogar aus dem Kreis des Islam raus ist, aber wie es in diesem Fall Pharaon und seine Leute, aber es kann auch bedeuten, dass er immer noch Muslim ist, aber aus dem Kreis der Gehorsamkeit rausgeflogen ist. Ich glaube, geht in den nächsten von Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lehrte Musa in dieser Aya viele Dinge. Und nochmal, nicht vergessen, es geht um den Tawhid. Es geht in diesem Kapitel geht es darum, wie hat Allah den Tawhid Musa beigebracht. Und eine Sache, was er ihm an Tawhid beigebracht hat, ist Allahs Allmacht. Allah subhanahu wa ta'ala hat über sich selbst, über einige seiner Eigenschaften und über einige seiner Namen ihm berichtet. Er hat ihm gesagt, ich bin der Herr der Weltenbewohner. Rabb, einer der Name Allahs. Und er hat gesagt, ich bin Allah. Eine Sache, viele Christen wissen nicht, bis heute nicht, dass der Name von Gott ist Allah. Ja? Also von denjenigen, die kein Arabisch sprechen. Ansonsten die arabischen Christen, die wissen alle, dass Allah der Name Gottes ist. Allah hat Musa beigebracht an Tawhid, dass ihm die Herrschaft von Himmel und Erde gehört. Allah hat Musa gelehrt, dass er imstande ist, eine Sache umzuwandeln. Aus einem Stock eine Schlange zu machen. Wann er will, wie er will, wo er will. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist der Punkt, den wir jetzt verstehen müssen. Das ist auch eine wichtige Lektion des Tawhid. Noch einmal, warum wurde Musa zu Pharaon geschickt? Weil er Anspruch erhebt auf Göttlichkeit. Was heißt er erhebt Anspruch auf Göttlichkeit? Das heißt, er will angebetet werden. Er will angebetet werden. Musa a.s., ihm werden jetzt Wunder gezeigt. Warum? Weil, liebe Geschwister, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Allmacht Allahs und sein Recht auf Anbetung. Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, der Herr der Welten, der Herr der Weltenbewohner, der Allbezwinger, derjenige, der, wenn er etwas bestimmt, niemand kann sein Urteil außer Kraft setzen, niemand kann sein Urteil zurückweisen. Er ist derjenige, der es verdient, angebetet zu werden. Er ist derjenige, der es verdient, dass man ihm kategorisch gehorcht, das heißt bedingungslos. Man stellt keine Bedingungen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, das ist verboten, das ist verboten. Allah sagt, das ist erlaubt, das ist erlaubt. Allah sagt, das ist Pflicht, das ist Pflicht. Fertig. Es gibt keine Bedingungen. Von unserer Seite gibt es keine Bedingungen. Allah ist derjenige, der Bedingungen aufstellen kann. Jemand, der diese Herrschaft besitzt, das ist derjenige, vor dem sich die Nacken erniedrigen müssen. Das ist derjenige, subhanahu wa ta'ala, vor dem sich die Gesichter auf den Boden legen sollten. Und nicht vor jemandem anderes, der überhaupt nicht einmal sich selbst nutzen kann oder schaden kann. Und deswegen, das ist der Zusammenhang. Weil, wenn wir Aqida unterrichten, dann ist es öfter so, dass die Aqida, das heißt die Glaubensinhalte, die man lernt und so, dass die, liebe Geschwister, sehr oft theoretisch vermittelt werden. Aber praktisch sollten wir Beispiele finden aus dem Koran. Aber praktisch, liebe Geschwister, gucken wir uns an, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns den Tawhid beigebracht hat. Durch die Geschichte von Musa. Weil unser einer manchmal, wenn er Tawhid lernt oder irgendwas anderes, dann schlägt er ein Buch auf über so und lernt das sehr theoretisch. Und er glaubt zum Beispiel, dass der Koran sind die Worte Allahs, das hat er gelernt. Und das. Okay, Achi, das hast du gelernt, das ist wunderbar. Aber glaubt dein Herz auch wirklich daran, dass während du den Koran liest, dass du, bist du dir bewusst, das sind die unverfälschten Worte des Herrn der Welt? Bist du dir bewusst, dass dieser Koran sind die unerschaffenen Worte Allahs, die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam eingegeben hat, wodurch die Herzen befestigt worden sind, wodurch Allah die Heuchler aufgedeckt hat, dass diese Worte Allahs, die niemand, die Wundercharakter haben, die niemand kann ihresgleichen hervorbringen, dass man das in sein Herz reinlässt, dass man die Sachen genießt, während man den Koran liest, das ist, liebe Geschwister, oft ein anderer Aspekt. Weil wir lernen öfter unseren Tawhid durch Theorie mehr als durch Praxis. Und Praxis meine ich natürlich auch, den Koran zu lesen und den Koran zu verstehen. Gehen wir zu dem nächsten. Der Pharaon, liebe Geschwister, um das, ich möchte ein bisschen das abkürzen, weil es ist auch gleich Adhan, und dann machen wir nach dem Adhan. Wollt ihr Adhan machen und danach weitermachen, oder wollt ihr erst zu Ende machen und dann Adhan? Wo ist der verantwortlich? Wer ist verantwortlich? Sicher. Wenn er wiederkommt, dann fragen wir. Pharaon, der Pharao, liebe Geschwister, der hat sehr wohl verstanden, was Musa von ihm will. Deswegen, als Musa ihm diese Zeichen gebracht hat, hat Pharaon verstanden, wer solche Zeichen hervorbringen kann, der will angebetet werden. Der will, dass man ihm alleine gehorcht. Der will, dass man sich für ihn erniedrigt. Er will, dass man sich für ihn ergibt. Und er will nicht, dass jemand überheblich ist. Das ist genau das Gegenteil von Pharao. Und deswegen heißt es in der 36. Eier, als nun Musa mit unseren Zeichen als klare Beweise kam, sagten sie, Pharao und seine Leute, das ist nur eine Zauberei. Und das sagt nur jemand, der Jahil ist. Nur jemand, der unwissend ist. Ich meine nicht unwissend im Glauben, ich meine unwissend der Zauberei. Das Sihr. Warum? Weil ihr kennt die Geschichte, das ist jetzt in dieser Stelle nicht so ausführlich erklärt worden im Koran, aber dafür an anderen Stellen des Koran, subhanallah. Zusammengefasst, Pharaon hat diesen Tag ausgemacht, wo er sich getroffen hat mit Musa und mit seinen eigenen Zauberern. Und ihr wisst die Geschichte, Pharaon, seine Zauberer, sie haben angefangen, den Stock zu schmeißen. Und sie haben die Menschen verzaubert. Das heißt, sie haben einen Trick gemacht, wodurch die Leute mit ihren Augen wahrgenommen haben, als würden sich diese Stöcke bewegen, als wären sie Schlangen. Als Musa a.s. dann seinen Stock schmiss, geschmissen hat, sehr schön, den Perfekt, dann geht man aus da raus. Als er dann seinen Stock geschmissen hat, hat dann diese Schlange, war eine wirkliche Schlange, und sie hat die anderen Stöcke einfach aufgefressen. So, jetzt, was ist dann passiert? Die Gelehrten, ich meine die Ulama der Zauberei, sie haben sich niedergeworfen. Sie haben sich ergeben, sie haben gesehen, das ist Gottes Werk. Das ist kein Zauberwerk. Warum? Weil sie wissen, was Zauberei ist, und das war keine. Pharaon allerdings, der Unwissende, er hat gesagt, Moment, ihr habt euch abgesprochen, das ist nur euer Lehrer gewesen. Ihr habt das ausgemacht zusammen, damit er die Oberhand gewinnt und ihr mich vertreibt. Und dann wollte er sie töten und kreuzigen lassen. Warum? Weil seine Unwissenheit war sein größter Feind. Und deswegen ist Wissen Macht. Und er sagte sogar, wir haben so etwas bei unseren Vorvätern nicht gehört. Na und? Wenn du es nicht gehört, was ist das für ein Beweis? Es gibt viele Menschen, die bei Diskussionsrunden, die diskutieren mit einem über irgendeine Angelegenheit, im Fiqh, im Aqidah, egal was. Sie bringen Beweise, die sind Scheinbeweise. Wenn man darüber nachdenkt, sagt man, das ist doch Quatsch. Ja, und wenn du es nicht gehört hast in deinen Vorvätern, was beweist das? Gar nichts. Musa sagte, mein Herr weiß besser, wer von ihm her die Rechtleitung bringt und wem die letztendliche Wohnstätte gehören wird. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Die Ungerechten, natürlich hier, wie Imam al-Suyuti im Tafsir sagt, sind gemeint die Kuffar, die Ungläubigen, die Kafirun. Warum? Weil Ungerechtigkeit kann sein, gemeint ist die große Ungerechtigkeit, das ist mein Kuffer, oder kann sein die kleine Ungerechtigkeit, ist wie wenn ein Mensch eine Sünde begeht, dann ist er, hat er sich selbst Unrecht zugefügt. Und Fir'aun sagte, o ihr führende Schar, keinen Gott weiß ich für euch als mich selbst. Das war der Anspruch, den ich vorhin erwähnt habe. So entfache mir, o Haman, einen Brand aus Lehm und mache mir einen Hochbau, auf dass ich zum Gott Musas emporsteige. Ich glaube fürwahr, dass er zu den Lügen gehört. Er macht sich lustig. Er denkt, er kann eine Seite hochgehen und dann sieht er Gott. Und wenn er ihn nicht sieht, dann sagt er, siehst du, Musa hat gelogen, ich habe seinen Gott nicht einmal gesehen. Manche von euch lachen vielleicht, manche von euch sagen das nicht. Das ist das Gleiche, liebe Geschwister, was Atheisten heutzutage sagen. Ein Atheist, der sagt, es gibt keinen Gott, seine Aussage ist genauso unvernünftig wie die Aussage von Fir'aun. Weil, dass du sagst, es gibt keinen Gott, das kannst du gar nicht sagen. Du kannst höchstens sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Wir haben ihn auch nicht gesehen. Aber du kannst nicht sagen, es gibt ihn nicht, weil du warst ja gar nicht überall. Erstens. Zweitens, du weißt gar nicht, wonach du suchen sollst. Du weißt doch gar nicht, wie Allah aussieht. Kein Mensch hat Allah subhanahu wa ta'ala gesehen. Nicht mal unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Insofern macht die Aussage zu sagen, es gibt keinen Gott, das macht keinen Sinn.